Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das, dieser Blick auf mich, die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschieht. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln und in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs startet schon am 9.3. starten die Pre-Works zu dem Kurs Wutanfälle gelassen meistern. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Es geht allerdings auch um deine Wut und wir haben ein riesiges Paket. 12 Wochen lang begleite ich dich auf dem Weg mit dem großen Gefühl deines Kindes anders umzugehen. Ich sage dir, was ich über die Wut gelernt habe mit meinem gefühlsstarken Kind. Ich zeige dir Methoden und wir üben diese Dinge auch gemeinsam. Und wir schauen hin, woran es vielleicht bei dir persönlich auch liegen kann oder hängen kann. Die ein oder der andere von euch mag angesichts der aktuellen Krise, des Krieges in der Ukraine, aber an sowas vielleicht gar nicht denken. Ja, dann hatten wir zuerst die Corona-Krise, dann immer unten drunter laufen die Klimakatastrophe und jetzt auch noch ein Krieg vor der Haustür, das ist ganz schön viel. Und ich weiß, dass nicht wenige Eltern und Kinder daran zu knabbern haben. Für euch Eltern habe ich ein Webinar mir ausgedacht, jetzt am Donnerstag, dem 3.3. um 16 Uhr. Das ist eine Stunde. Ich habe das mal Friedenskreis genannt. Das ist ein Redekreis, wo du einfach Raum hast für deine Gedanken, für deine Sorgen und aber auch für deine Befürchtungen. Und es gibt den Rahmen für Austausch und es wird auch etwas geben, um dir ein bisschen Halt zu geben in dieser Zeit. Die Infos dazu findest du auf meiner Seite oder du schreibst mich einfach an. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge. Diesmal geht es um Erschöpfung, die Erschöpfung vor allem der Mütter, Erschöpfung bis hin zu Wochenbettdepression und wie das anders gehen könnte, wie wir das vermeiden können und wie wir auch da wieder rauskommen können aus diesen Depressionen, die auch Väter betreffen können übrigens. Zu Gast ist Michelle Liussi und Katharina Spangler. Die beiden haben ein Buch geschrieben, Die Klügere gibt ab, dein Weg zu mehr Mamafürsorge, Verantwortung teilen und Erschöpfung verhindern, das heute erscheint. Ich freue mich total, dass der Podcast heute zum Start des Buches rauskommt. Es ist so ein wichtiges Thema und es ist viel zu wenig bekannt, dass zum Beispiel diese Wochenbettdepression wirklich weit verbreitet ist. Je nach Studie 8-15%. Michelle sagt im Podcast auch, dass das wahrscheinlich wachsen wird, gerade in der Corona-Krise, diese Zahl. Also fast jede 10. Frau hat eine Wochenbettdepression, nachdem sie entbunden hat. Das ist wirklich, finde ich, ganz schön heftig und deswegen ist das so wichtig für uns als Eltern, dass wir das im Blick haben und gut für uns sorgen, gut vorsorgen und das aber auch dann erkennen können, wenn es soweit ist. Darum geht es auch in diesem Podcast. Kurz zu meinen beiden Gästen. Michelle ist Psychologin. Sie arbeitet als Familienbegleiterin, hat einen 3-jährigen Sohn und gemeinsam mit Katharina hat sie das Buch geschrieben und eine Plattform Mamafürsorge ins Leben gerufen. Katharina ist Mutter von 2 Kindern, Lektorin und hat selbst eine Wochenbettdepression erlebt bei der Geburt, nach der Geburt ihres 2. Sohnes. Aber hör selbst, was die beiden zu sagen haben. Ach ja, wenn dir was gefällt jetzt in der Folge, dann notier dir gerne ein Zitat von Michelle, Katharina oder von mir und teile das auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook und markier uns. Dann wissen wir, was dir gefallen hat und wir reagieren sehr gerne darauf.
Hallo Katharina, hallo Michelle. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, ja.
Ihr habt ein Buch geschrieben über Müttererschöpfung, Mütterburnout und auch die Wochenbettdepression. Wieso sind so viele Eltern, aber insbesondere Mütter, erschöpft, bis hin, dass sie dann in die Depression abgleiten?
Ja, ich würde sagen, das liegt an unserem System auch, an unserem Umfeld, an den Erwartungen, die auf uns Mütter einprasseln. Man kann es nicht wirklich richtig machen und das ist das, was wir alle machen wollen. Und das ist schon mal ein Anspruch, den wir an uns selbst haben, der schwierig ist. Ja, wir wollen perfekt sein als Mütter. Das ist ein Anspruch, den wir in der Sozialisation mit aufsaugen, den wir in den sozialen Medien aufsaugen, wenn wir die Bilder sehen von den perfekten Müttern auf Instagram und Co. Es liegt auch dran, dass wir wenig Unterstützung oft haben. Also das berühmte Dorf, das es braucht, um ein Kind zu erziehen, ist oftmals nicht mehr da. Es wird erwartet, dass wir Vereinbarkeit von Job und Familie hinkriegen. Es ist unglaublich viel Druck von außen. Und das macht uns erschöpft. Und was jetzt Depressionen angeht, da gibt es natürlich auch noch, wenn es eben in eine Krankheit geht, auch noch persönliche Risikofaktoren, die da mit reinspielen. Da kennt sich Michelle auch noch viel besser aus als ich.
Ja, natürlich spielen da auch noch mit rein, wenn es dann im Prozess, im Verlauf der Geburt zu traumatischen Erlebnissen kommt oder wenn es im Wochenbett zu viel Stress, zu wenig Ruhe gibt, zu wenig Unterstützung. Wir sind fast alle nicht mehr im Schoß einer Großfamilie. Die Globalisierung und so hat uns weit verstreut. Also vielleicht leben jetzt 4 Generationen gleichzeitig gerade. Also mein Sohn hat Urgroßeltern, die 80 Jahre alt sind. Aber die sind, wir sind alle verstreut in Europa. Und das ist schön, dass es sie gibt, aber sie können mich im Alltag nicht unterstützen. Und so geht es ganz vielen. Und dann ist man eben allein im Wochenbett mit diesem Anspruch, alles allein zu schaffen und am besten auch bald wieder in die Vorschwangerschaftsjeans zu passen und in Partnerschaft, Haushalt, Beruf und als Mutter zu glänzen. Und darunter zerbricht man dann gerne mal. Es ist natürlich auch noch ein Risikofaktor dieser Perfektionismus oder wenn es schon Vorbelastungen gab, partnerschaftlich oder psychisch in der Gesundheit von der Mutter, ist das ein Risikofaktor. Und ja, also viel, viel System, viel die ganze fehlende Unterstützung. Das ist entweder für den Burnout oder die Depression, je nachdem, in welche Richtung es dann ausschlägt, einfach massiv belastend.
Zu dem Gesellschaftlichen komme ich gleich nochmal gerne. Mhm. Aber woher kommt dieser Perfektionismus eigentlich? Ich habe das manchmal das Gefühl, dass es in unserer deutschen Gesellschaft besonders gut verbreitet ist. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Was ist da eure Beobachtung?
Ich muss sagen, das mit der deutschen Gesellschaft, das empfinde ich genauso. Es ist ein hohes Gut in Deutschland, sehr genau und sehr perfektionistisch zu sein. Also es ist ein Leistungsstreben. Wir werden auch nach Leistung beurteilt. Mhm. Und da möglichst gut zu sein, also das ist wirklich, glaube ich, einfach die deutsche Genauigkeit und der deutsche Perfektionismus ist wahrscheinlich wirklich irgendwo tief in uns verankert. Und es wird natürlich auch, denke ich, viel von außen an uns herangetragen, wie es die Katharina schon gesagt hat. Da gab es doch diese Vorwerk-Werbung mit dieser Frau, die von wegen, sie kann alles managen. Also es prasseln ja solche Nachrichten auf uns ein. Mhm. Das war damals diese Werbung, sie ist eine Familienmanagerin. Und man hat dann gesehen, diese Bilder, wie sie mit einem Lächeln im Gesicht staubsaugt, das Kind huppelt, Essen macht, alle Termine organisiert, ganz schnell zum Fußballtraining fährt. Und das sind die Eindrücke, die auf uns tagtäglich auf Instagram, Hochglanzmagazin, Mama-Magazin, Elternmagazin, Elternratgebern einprasseln. Und das ist das Bild, das du jetzt auch dann nach außen auch präsentieren solltest, weil alle anderen schaffen es ja auch so.
Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen diese Selbstoptimierungsschiene, die da mit reinspielt oft, ja. Du musst nur, dann kannst du auch perfekt sein. Du musst nur wollen. Und zwar in jedem Lebensbereich, ne? Wir müssen jetzt auch noch unseren Schrank perfekt eingeräumt haben. Genau. Also es kann ja alles eine Hilfe sein, aber dieser Leistungsgedanke, der halt auch im Privaten so präsent ist, der füttert wahrscheinlich diesen Perfektionismus nochmal oder das Streben danach. Ja? Und das ist natürlich, wissen wir alle, dass niemand perfekt sein kann, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder. Da ist so eine Schere im Kopf auch.
Ja, wir sind so aufgewachsen auch und tatsächlich muss man sich auch überlegen, wenn man jetzt mal tiefer schaut, das Schulsystem ist ja auch schon auf dieses Leistungs- und Bewerten und Vergleichen ausgelegt. Also wir sind ja alle genauso aufgewachsen.
Das ist manchmal mein auch Gefühl, dass es, wenn du in der Schule sagst, Thema, was mich auch immer sehr umtreibt. dass ja eigentlich gar nicht gesagt wird, okay, was sind deine Stärken, wo möchtest du dich vielleicht hinentwickeln und wo brauchst du vielleicht Unterstützung, sondern es gibt wirklich diese, so, die Erwartung auf vielen, du hast 1-2 so, das ist das, was man haben soll überall und das ist irgendwie kaum machbar. Und ich merke auch immer wieder, wie ich selbst da reinfalle mit meinem Kind, den Arm dann auch mal sowas aufstülpe. Und ich merke das einfach, die ist unglaublich stark ist. Also einfach durch diese Benotung und die Idee, es gibt in allen Fächern, ja, könnte man perfekt sein.
Genau, und das ist eigentlich irgendwo total unrealistisch und auch gar nicht menschlich. Und genau das Gleiche gilt ja auch für Mamas, oder die können ja auch nicht in allen Bereichen hin jetzt glänzen. Also oder was heißt können nicht, aber das muss einfach nicht sein, dass man da in allen Bereichen 100 Punkte erreicht. Und vor allem, das andere ist ja noch, wer definiert denn, was 100 Punkte sind jetzt im Mama-Sein? Was ist denn da? Es gibt ja auch keinen richtigen Weg. Es gibt ja keine Checkliste, die man abarbeiten kann. Also wenn ich 20 Monate gestillt habe, dann sind das 90 Punkte. Und wenn ich 24 Monate gestillt habe, dann sind das 100 Punkte. Ich weiß nicht, das gibt es ja gar nicht, oder? Und das führt zu massiv viel Verunsicherung unter den Müttern. Was ist denn eigentlich der richtige Weg? Und dann streiten die sich. Die eine stillt 6 Monate voll und danach fängt sie mit Brei an und die andere stillt 24 Monate und also es gibt ja gar keinen richtigen Weg, also auch niemand, der irgendwann mal sagt, hast du gut gemacht.
Und selbst wenn du sowas schaffst wie 24 Monate, sag ich mal, schaffen ist ja auch schon Quatsch, aber wenn du das machst, dann kriegst du Abzüge, weil deine Wohnung nicht aufgeräumt ist oder deine Figur noch nicht so okay ist oder keine Ahnung, du nicht plastikfrei lebst oder so, ich weiß nicht, man kann es ja
absolut, zum Scheitern verurteilt.
Ja, wie krass, ja.
Und es ist ja, würde ja nicht nur uns zugutekommen, wenn wir diesen Perfektionismus Stück für Stück ablegen können. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern auch den Kindern. Weil wir dann einfach unseren Kindern vorlegen können, es muss nicht perfekt sein. So ist auch, gut genug ist auch gut und jeder macht mal Fehler. Also wir würden ja auch, komischerweise verlangen wir viel von uns selbst, perfekt zu sein. Aber wir würden es jetzt beispielsweise nicht von unserem Partner ständig erwarten. Also es ist jetzt auch was ganz Persönliches. Ich würde ihm mehr verzeihen als mir. Ich arbeite daran, dass es sich ändert. Aber das ist ganz, wir haben die Ansprüche an uns sind viel höher als die wir an andere stellen. Auch, ja.
Genau. Und wir dürfen vielleicht auch einfach ein bisschen nachsichtiger mit uns sein. Ich glaube, davon würden wir alle sehr profitieren.
Wie komme ich dahin, dass ich nachsichtiger bin mit mir selbst?
Ja, wir haben das uns im Buch ein bisschen genauer angeschaut und diese ganzen Ansprüche halt mal aufgedröselt. Also ich glaube, dieses Wissen daher, dass die uns aufgestülpt werden, das kann schon viel helfen, dass man da mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, das sind gar nicht meine eigenen Anforderungen an mich und auch sich aktiv damit auseinandersetzt. Was ist mir besonders wichtig? Was sind meine Erwartungen an mich selber? Was sind meine Bedürfnisse? Und was sind diese aufgestülpten von außen an mich herangetragenen Erwartungen? Diese Auseinandersetzung damit halte ich für sehr wichtig. Und dann auch ein bisschen mal hinschauen, was passiert, wenn ich mal jetzt nicht perfekt bin. Die Erfahrung machen, nicht blitzeblank die Wohnung aufzuräumen, bevor Besuch kommt. Und dann zu merken, passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Die Leute, also wenn es da jetzt nicht ausschaut wie bei Hempels und dem Sofa, also wirklich total, sagen wir jetzt, in eine ungesunde Richtung geht, dann wird einfach gar nichts passieren. Man wird eine schöne Zeit mit diesem Besuch haben und Kaffee und Kuchen trinken oder nur Kaffee trinken, weil man für den Kuchen keine Zeit hatte. Das ist auch okay. Und niemand wird sich beschweren und der Besuch wird auch wiederkommen. Um diese Erfahrung einfach ganz bewusst mal anzugehen, dass da nichts passiert und diese Erfahrung Stück für Stück zu machen, die kann, glaube ich, auch gut tun, ja, wirklich gut tun.
Und mal in sich reinzuhören, was sind meine Bedürfnisse eigentlich? Weil Perfektion ist ja kein Bedürfnis. Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Na, da schreiben wir viel drüber. Das gilt für alle in der Familie, aber eben auch für die Mama. Was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen? Was ist mir eigentlich wichtig? Und wo kann ich mir denn eben auch Hilfe suchen, wenn ich merke, da ist ein Bedürfnis da, das überhaupt nicht erfüllt wird? Dann muss ich nicht nur an mir arbeiten oder manchmal auch gar nicht an mir, sondern dann sind es einfach die Umstände, die mir das gar nicht ermöglichen, das zu erfüllen. Beispiel, ganz banales Beispiel, aber ein sehr, sehr präsentes für alle Mütter, gerade in der ersten Zeit, Schlaf. Ja. Wo kann ich mir Hilfe holen, dieses Schlafbedürfnis zu erfüllen? Da geht es nicht um richtig, um falsch und perfekt, da geht es darum, was brauche ich und wie kann ich dafür sorgen, dass ich dieses Bedürfnis jetzt erfüllt bekomme. So. Und da, sich auch die Zeit nehmen darf, mal drüber nachzudenken, was bräuchte es da, und die eigenen Erwartungen hinterfragen. Ja.
Also das Schlaf finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Und gut, weil eben habt ihr gesprochen auch über die Ordnung, so. Und Ordnung kann ja auch sehr beruhigend sein. So ist bei mir zumindest, ja. Äußere Ordnung erzeugt bei mir auch innere Ordnung auf eine Weise. Und gleichzeitig kann ja bei Ordnung aber auch sein, dass ein Bedürfnis ist, dass eine Anerkennung ist, ne? Dass meine gerade Mutter oder Schwiegermutter, das ist ja auch gerne solche Dinge, sagen, das hast du aber schön gemacht, oder zumindest kommt die Kritik nicht. Und gleichzeitig ist es nochmal was ganz anderes, wenn es um Schlaf geht, dann merken wir sofort alle, das ist ein viel, viel tieferes Grundbedürfnis, ein physisches einfach. Und wir wissen ja auch, dass es sehr, sehr ungesund ist, wenn wir im Schlaf rütteln.
Genau.
Wie komme ich jetzt ganz konkret zu mehr Schlaf? Weil das ist wirklich, muss ich eben sagen, es ist ganz ungünstig, am Schlaf rumzufummeln und den Tag zu perfektionieren, da irgendwas wegzustreichen. Und ja, mit kleinen Kindern ist es auch schwierig, weil die einfach sich dann einfach nachts melden, die meisten.
Ja, wenn wir jetzt mal von der Anfangszeit sprechen, also vom ersten Lebensjahr, wo es ja wirklich mit den Kindern auch noch so ist, dass der Schlafrhythmus sich noch entwickelt, dann ist das eine sehr belastende Zeit für viele Mütter, wo sie nachts oft noch kommen. Und da ist jetzt auch bei mir beruflich und auch im Buch immer der Rat, Schlaf absolut zu priorisieren. Das ist ein sehr anstrengendes Jahr, mit dem Wissen, dass das aber vorbeigeht, irgendwann wirklich zu sagen, und in diesem Jahr gehe ich halt wirklich auch um 7 mit meinem Kind schlafen. Wenn viele Kinder haben halt dann so diese Zeit, man legt sie um 7 hin und hofft, dass sie bis 7 schlafen. Das tun sie nicht. Aber sie schlafen viele, nicht alle natürlich, bitte, das gibt auch die schwierigen Fälle, aber viele dann von 7 bis 12 zum Beispiel. Das sind 5 Stunden. Wenn ich mich um 7 mit dem Kind hinlege, habe ich 5 Stunden Schlaf bekommen, weil ich es priorisiert habe. Aber das fällt ganz vielen schwer, weil sie wollen dann am Abend, wenn das Kind ins Bett geht, noch mit dem Partner einen Film schauen. Kann ich auch absolut verstehen. Aber der Schlaf kostet uns tatsächlich, der Schlafmangel kostet uns viel mehr Energie und Ressourcen, als uns der müde Abend auf dem Sofa mit dem Partner noch gibt. Und deswegen ist mein Tipp da immer ganz klar, das priorisieren, um diese Zeit durchzustehen und zu versuchen, die Paarzeit, die soll ja auch ihren Raum finden, vielleicht in die Mittagspause oder zum Samstagsfrühstück zu legen, wo dann vielleicht die Oma aufpassen kann oder die gute Freundin spazieren geht oder so. Aber dass ich mich dann hinlege, wann das, also abends jetzt, weil das heißt ja immer, schlafen, wenn das Kind schläft, das funktioniert tagsüber fast bei den meisten nicht. Aber abends kann es vielleicht funktionieren, und da würde ich schauen, dass man jede Minute nimmt, die man kriegen kann.
Sich auch Hilfe holen. Jetzt ist klar, wenn man ganz am Anfang, wenn das Kind sehr viel an der Mama noch lebt und mit ihr im Hautkontakt und so. Aber es gibt schon immer mal, je älter das Kind wird, auch Möglichkeiten. Das ist ja das, was wir sagen, baut dir ein Netz auf, ja. Bezugspersonen, die das Kind dann kennt, das kann der Partner, ist es oft am Anfang, vielleicht dann auch langsam die Oma, der Opa. Ja, gibt's Leute, die auch mal eine Stunde den Kinderwagen schieben können, das Kind in die Trage nehmen können. Es zu Hause betreuen, dass man mal ein bisschen Schlaf bekommt. Ja, das war bei mir auch enorm wichtig. Und gerade wenn es einem schon schlechter geht, ist es ja nochmal für die Psyche wichtig, dass da ein Schlaf da ist. Es ist gerade in der Anfangszeit schwierig, aber versuchen, sich da ein Netz aufzubauen, was dann auch mit der Zeit so wächst und so tragfähig ist, dass man das auch mal für einen längeren Zeitraum kann, ja, wenn gerade keine Stillpause ist oder Fütterpause, dass man sagt, da kann ich einfach mal eine Stunde abschalten auch. Und ich weiß, das Kind ist in guten Händen. Ich kann auch wirklich in Ruhe schlafen. Das ist ja nochmal die Unruhe, die ja oft mitschwingt, wenn man dann denkt, kommt derjenige jetzt zurecht oder diejenige, dass man eben sich da sicher ist. Man hat Vertrauenspersonen, die das Kind auch kennt. Und da kann man mal einfach mal runterfahren. Ja.
Also das Netz und das Dorf aufbauen.
Ja.
Genau.
Wie mache ich das, wenn vielleicht Oma, Opa nicht um die Ecke wohnen, nebendran? Also es gibt gibt ja immer noch wieder diese Menschen, die tatsächlich im gleichen Haus wohnen oder auf dem gleichen Grundstück oder der gleichen Straße.
Aber ja, und selbst mit denen haben ganz viele Mütter dann die Schwierigkeit, dass sie sich das Abgeben gar nicht trauen oder okay. dass sie das Gefühl haben, dass sie eine Last sind und das ist zu viel verlangt. Und
oder unterschiedliche Vorstellungen über Erziehung.
Genau. Mhm. Wie kommuniziere ich die dann? Wie kommuniziere ich, dass ich nicht will, dass mein Einjähriger schon Fernseher schaut oder dass er schon was Süßes bekommt, ohne der Schwiegermutter da auf den Schlips zu treten, die dann sagt, aber meiner ist ja auch groß geworden. So. Mhm. Also das kennt man ja. Genau, also das eine, da raten wir halt zu sehr klarer Kommunikation und auch einem gemeinsamen Aufstellen von Familienregeln. Was ist nicht diskutierbar? Zum Beispiel eben der Medienkonsum. Mhm. Das, wenn man das wirklich ganz klar als Mutter und Vater sagt, das wollen wir nicht, dann ist das auch dann die Großeltern so zu kommunizieren und darum zu bitten, dass das auch eingehalten wird. Dann sollte es schon so ein paar weichere Spielregeln geben, wo man sagt, okay, passt, das ist bei Oma und Opa anders. Mhm. als bei uns zu Hause und das dürfen die auch nach vielleicht eigenem Ermessen ein bisschen wählen. Die Verantwortung an die anderen auch wirklich abgeben. Also in dem Fall ist so gemeint, ich freue mich, dass ihr mir helfen wollt oder dass ihr mir Hilfe anbietet. Ich nehme sie sehr gerne an. Ich verlasse mich drauf, dass ihr mir sagt, wenn es euch zu viel wird. Okay. Dann muss ich nicht dauernd nachfragen, so geht's eh oder ist es zu viel oder sonst was, sondern das sind erwachsene Menschen, die für ihre eigenen Ressourcen auch verantwortlich sind und ich gebe ihnen diese Verantwortung und sag bitte, sag mir, wenn es dir zu viel wird, dann suchen wir eine andere Lösung. Mhm. Das war jetzt mal das für die coole Konstellation, wo die Oma vielleicht um die Ecke wohnt. Das andere wäre jetzt dann, wo wir uns gedacht haben, also das Elternnetz aufbauen. Es gibt ja meistens auch im Ort, in der Stadt oder so andere Eltern, die in ähnlichen Situationen sind, auch Hilfe brauchen können, sich mit diesen zusammenzuschließen. Dann besteht Familie ja auch aus mehr als Oma und Opa, sondern auch aus Tante, Onkel. Also alle Verwandtschaftsgrade dürfen gerne zur Hilfe genommen werden. Und was ich in der Arbeit ganz oft habe, ist auch wirklich Patentanten, also waren dann Freunde und die wurden dann zu Patentanten oder Freunde, die das halt auch anbieten und da tun sich die meistens noch viel schwerer, weil die haben ja vielleicht gar keine Kinder und da sagen wir halt, helfen macht glücklich und wenn das die Menschen schon anbieten, dann darf man ihnen was Gutes tun und sie helfen lassen. Das müssen ganz viele wirklich erst noch lernen, dass sie die angebotene Hilfe auch annehmen dürfen.
Und ja. Vielleicht noch ergänzend, wenn man um Hilfe bittet, das ist ja manchmal ein schwierigerer Schritt, zu sagen, ich brauche die Hilfe, dann auch konkret sagen, was man braucht.
Genau. Ah, okay.
Weil manchmal, wenn man sagt, oh, mir geht's nicht so gut, ich fühle mich so ein bisschen überfordert, kannst du mir helfen, ist es für die anderen um einen rum manchmal ganz schwer zu sehen, was man braucht. Vielleicht ist es eben die Hilfe, dass man das Kind mal eine Stunde nimmt. Vielleicht ist auch mal die Hilfe, dass man was zu essen vorbeibringt. Ja, das habe ich im Wochenbett dann genutzt oder auch als mir nicht so gut ging. In der Familie hat jemand für uns mitgekocht, dass ich einfach es war nicht mal das Kochen, sondern oft die gedankliche Last. Das muss jetzt auch noch alles passieren. Ne? Einfach sagen, Mensch, da, wenn du kochst, kannst du für uns was mitkochen. Also sehr konkret werden. Ich brauche genau das. Passt es für dich? Wenn nicht, was könntest du geben und wo kommen wir da zusammen? Weil beide wollen ja. Also ich oder die betroffene Mutter will Hilfe und der oder die andere möchte helfen, dass man das ganz konkret benennt. Ja.
Katharina, du hast ja auch geschrieben und gesagt, dass du selbst an der Wochenbettdepression erkrankt bist. Vielleicht kannst du mal beschreiben, oder könnt ihr mal beschreiben, also kannst du mal beschreiben, wie das war und was vielleicht auch, wie man das abgrenzen kann zu einer normalen Erschöpfung.
Ja, das ist ein Prozess, das auch zu merken, dass man nicht mehr normal erschöpft ist. Bei mir war es ja nun beim zweiten Kind und dann denkt man noch weniger dran, dass es jetzt einen erwischen kann, sage ich mal. Es ist natürlich bei jeder Frau äußert sich das anders. Bei mir hat sich sehr in Ängsten geäußert, das ist jetzt nicht prozentual nicht, also viel oft häufiger kommt eine depressive Symptomatik vor. Bei mir waren es sehr viele Ängste, die mich einfach so rund um die Uhr beschäftigt haben, dass ich mir schwer getan habe, den Alltag noch so zu bewältigen, weil die einfach mich immer wieder übermannt haben. Also beispielsweise beim Fläschchen machen, ja, habe ich mir immer Sorgen gemacht, war das genug Pulver, das ich da reingepackt habe? Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt so ein Beispiel, das man sich vielleicht vorstellen kann. Das ist wirklich kein, da kann nichts Dramatisches passieren. Ja? Also, weil da müsste ich schon so viel reinschmeißen, dass es nur noch Pampe ist. Ja? Also das ist einfach jetzt aus dem gesunden Gefühl heraus kann da nichts Dramatisches passieren. Aber für mich war das dann sehr, sehr beherrschend im Alltag, dass ich irgendwas falsch machen könnte, was meinem Kind schadet. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist wirklich komisch, weil ich habe ja auch schon ein Kind, also der Große war da 2,5, das hat ja auch geklappt. Also ich kann das ja eigentlich alles. Und da habe ich mir nicht diese wahnsinnigen Gedanken gemacht. Und dann habe ich angefangen, ja, zu recherchieren, was kann ich machen, und hatte auch das Glück, dass eine Freundin mich da an eine Stelle verwiesen hat, die mir sehr, sehr schnell weiterhelfen konnte, hier in der Gegend, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also da hat es geholfen, sich zu öffnen. Es war aber natürlich in mir drin auch ein längerer Prozess. Jetzt weiß ich nach langer Auseinandersetzung und im Thema sein und mit Michelle sprechen und Bücher schreiben, dass es auch Selbsttests gibt, die ich hätte online machen können. Ja, aber man muss ja erstmal wissen, dass es diese Erkrankung gibt, der Wochenbettdepression. Ja. Das ist ja auch was uns am Herzen liegt, das bekannt zu machen, weil es eben viele Frauen betrifft. Ohne Angst zu machen, einfach sagen, das ist eine Möglichkeit, und wenn es dir nicht gut geht, denke einfach mal drüber nach, ob es das sein könnte. Oftmals ist es das gar nicht, aber einfach, dass man das im Hinterkopf hat.
Mhm. Ja. Also eine relativ weit verbreitet. Du weißt, die Zahlen, das ist 8% oder ich weiß es gar nicht.
Je nach Studienlage bis zu 15% der Frauen. Mhm. Und aktuell geht man davon aus, dass die Zahlen auch steigen. Da ein wesentlicher Risikofaktor von der Wochenbettdepression schon immer die soziale Isolation war und die natürlich aktuell absolut gegeben ist. Es fallen ganz viele Angebote, sind auch weggefallen für die Mütter. Also es gab keine Kursangebote mehr in diesen Eltern-Kind-Zentren oder den Mama-Zentren. Es gibt keine Babymassage und dergleichen Austauschgruppen, was früher viel aufgefangen hat. Das ist ja zeitweise alles weggebrochen und tut natürlich sein Übriges dazu, dass eine schon brisante Situation für Mütter noch sehr verstärkt wurde. Also jetzt nicht nur diese Isolation, sondern auch die ganzen anderen Belastungen, die noch dazugekommen sind, diese Ängste rund um eine Pandemie. Aber das war natürlich jetzt, also ich gehe davon aus, dass die Zahlen sehr gestiegen sind. Und wir spüren es auch in der Arbeit. Wir haben sehr viel mehr Familienbegleitung, sehr viel mehr Anfragen.
Also ich dann mal sagen, das betrifft auch, kann auch Männer betreffen. Also ich kenne auch Fälle, wo Väter auch quasi in eine Wochenbettdepression gefallen sind.
Genau.
Vielleicht kannst du was sagen zu Symptomen oder wo man es dann erkennen kann.
Ja, die Hauptsymptomatik von der Wochenbettdepression unterscheidet sich nicht von der klassischen Depression. Der Unterschied liegt dann einfach in der zeitlichen Nähe, und man sagt, die Wochenbettdepression hat noch dieses besondere Kriterium, dass die Mütter häufig sehr große Schuld- und Schamgefühle haben, weil sie ja gerade, sie sollten ja glücklich sein, sie sollten aufgehen in dieser erfüllenden neuen Mutterrolle und Mutterliebe, und das ist ein Kriterium, das sich hauptsächlich dann bei der Wochenbettdepression äußert. Die sonstigen klassischen Hauptsymptome sind eine starke Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Erschöpfung ist ein Symptom. Auch dieses Gefühl, dass man überhaupt nicht mehr den Akku aufladen kann. Also man kommt aus der Erschöpfung nicht raus. Viele berichten auch von eben so einer emotionalen Leere. Also dass sie keinen emotionalen Zugang finden. Also das sind so die klassischen Symptome.
Vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass die müssen nicht alle auftreten, sondern die können in verschiedenen Kombinationen auftreten. Das ist einfach.
Genau. Und über einen gewissen Zeitraum. Also man muss es auch klar abtrennen vom Babyblues, der in den ersten Tagen nach der Geburt oft auftritt. Der ist ja sehr häufig, und da geht man wirklich einfach davon aus, dass dieses Hormonchaos, das im weiblichen Körper dann einfach vorherrscht, auch dazu führt, dass da Wut, Trauer, Freude sich einfach die Klinke in die Hand geben und man diese Gefühlsachterbahn mitfahren muss als Mama. Das sollte sich aber nach ein paar Tagen legen. Die Symptomatik der Wochenbettdepression müsste schon so über mehrere Wochen anhalten, dass man da sagt, okay, jetzt muss man wirklich hinschauen. Also mal mindestens 2 Wochen ist so im Diagnosekriterium drin, dass man sagt, hier wird es jetzt bedenklich. Und aus, also eben unter Babyblues muss schon vorbei sein.
Was würde der Partner oder die Partnerin quasi wahrnehmen? Was können die wahrnehmen, vielleicht von außen?
Ich würde sagen, die Traurigkeit ist wahrzunehmen, weil genau das fällt einem ja schon auf, wenn ein neugeborenes Kind da ist, wenn jemand dann nur noch oft viel rumsitzen, starren. Also es sind jetzt persönliche Erfahrungen, auch von Frauen, die ich kenne, also es ist nicht alles bei mir, weil ich ja dann dadurch auch viele Frauen kennengelernt habe, die dann so ein bisschen so Hoffnungslosigkeit auch, vielleicht auch, dass man gar nicht mehr so viel drüber redet, dass man sich sehr in sich zurückzieht. Ja. Das kommt häufiger vor, das würde ich sagen. Und dann ist es nämlich gar nicht so leicht zu sehen, ist es jetzt, also woran liegt es? Ist gerade für Väter, die ja auch zum ersten Mal ein Kind bekommen, beim ersten Kind, die wissen ja nicht, wie sich ein Wochenbett anfühlt. Es ist sowieso bei jedem Kind anders. Aber ja, die fehlende Freude einfach, würde ich sagen, das ist jetzt, klingt sehr plakativ, aber das ist es so, die eigentlich da ist, wenn ein Kind geboren wird, die fehlt dann. Und dann der Fokus liegt auf so viel Negativen. Das ist für die Partner, glaube ich, auch sehr schwer zu greifen, weil es ihnen ja im Idealfall eben nicht so geht, ja, da auch eine Brücke zu bauen, ja, von der Freude, die sie selber über das neugeborene Kind empfinden und dann vielleicht der fehlenden Freude bei ihrer Partnerin. Das ist, glaube ich, auch eine große Hilflosigkeit bei den Partnern oft, das mit anziehen zu müssen, ja, wie es bei einer normalen Depression wahrscheinlich auch ist, ja.
Ein aufmerksamer Partner wird auch einen fehlenden mimischen Affekt sehen. Also, dass sich im Gesicht der Mutter, das ist auch ein sehr häufiges Symptom, dass sich da in diesem Gesicht kein Affekt und auch kein zugewandtes Interagieren mit dem Kind zeigt. Also, so diese Mütter verfallen ja gerne in diese Babysprache dann auch und strahlen bei jedem Augenaufschlag, das machen wir ja eigentlich tatsächlich ganz automatisch, dass wir die Augen auch groß machen, das ist ja für die Kinder dann so ein Signal, das ist irgendwie in uns ein bisschen verankert. Und wenn das alles fehlt, also die Frau quasi eine Maske trägt, dann kann das für den aufmerksamen Vater, der kann dann schon spüren, jetzt ist irgendwas ganz anders. Das ist nicht mehr die Frau, die vielleicht in der Schwangerschaft noch geglänzt und geglüht hat oder vor dem Ganzen, sondern das ist jetzt eigentlich ein bisschen, ja, sie fehlt dann. Also das, mir beschreiben Väter dann so dieses, sie fehlt, sie ist nicht richtig da. Ja. Ich kann sie nicht spüren, nicht greifen, sie ist nur körperlich anwesend. Das ist das, was mir Väter rückmelden.
Was mache ich denn als Vater oder als Partnerin?
Auf jeden Fall den Blick weg von der Schuldfrage. Also das ist das was niemandem gut tut, dem Vater nicht, der Mutter nicht. Also der Blick sollte hingehen zur Hilfe, was können wir gemeinsam tun? Also und nicht das, wo kommt das jetzt her und wieso kriegst du das nicht hin? Und du wolltest das doch. So ungefähr, sondern hin so, okay, was brauchst du? Was können wir machen? Und darf ich Hilfe für uns holen? So dieses, kann ich das machen für uns? Kann ich jetzt, kann ich das Starke für uns sein und Hilfe holen? Wobei ich da gleich noch dazu sagen muss, dass auch der starke Partner natürlich auf seine Ressourcen schauen muss, gell? Und auch immer mit bedenken muss, ob er nicht auch jemanden braucht, der... Das kommt jetzt darauf an, wenn sich das, die psychische Erkrankung eben länger zieht, dass es dann sagt, dass er auch was braucht. Aber zum ersten Mal der sein, der vielleicht wirklich die Hilfe auch organisiert, wenn die Mutter die Kraft nicht mehr hat, um den Schritt zum Arzt, zum Psychiater, zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin zu gehen, dass er diese Schritte setzt.
Ja, das haben ganz viele, die ich jetzt gesprochen habe, auch gesagt, ich hatte ja gar nicht mehr die Kraft, das alles zu organisieren. Es gibt viel Hilfe und die ist auch oft niederschwellig, also ist gar nicht so viel zu tun, aber wenn man so tief in der Depression steckt und dann noch ein Säugling dabei hat, also der Alltag, der geht ja trotzdem weiter und dann soll man auch noch da überall anrufen und sagen, mir geht's schlecht. Die Schuldgefühle sind nicht zielführend, aber die sind ja auch da. Schaffe ich das und so? Und da jemand der dann auch sagt, komm, wir bleiben dran. Ja, wir haben da jetzt angerufen, da ist ein Termin, komm, wir gehen da jetzt zusammen hin. Ich begleite dich, ich bin bei dir. Wir gehen hin, niemand will dir was Böses, wir gehen hin und gucken, was gibt's für Hilfe. Ich helfe dir, ich fahre dich hin. Ja, das sind ganz viele Kleinigkeiten, wo ich aber weiß, dass viele Frauen gesagt haben, zum Glück hat mein Partner mich zu dem Termin dann auch nochmal er ist mitgegangen, er hat das Kind in der Zeit genommen. Zum Glück hat er mich da auch nochmal ermutigt, den Schritt zu gehen, weil ich hätte die Kraft vielleicht in dem Moment nicht gehabt. Und dann hätte es sich nochmal länger gezogen, bis ich nochmal, ja, das ist ganz wichtig.
Es fällt auch zu sagen, dass es eine fatale Kombination ja auch ist, diese Schuldgefühle oder Minderwertigkeitsgefühle, kombiniert mit der Antriebslosigkeit, der Depression, was es halt dann quasi, ich habe weder die Kraft und dann glaube ich auch, ich bin es dann gar nicht wert. Ne? Also deswegen, deswegen ist es so hilfreich, wenn da jemand da ist, der das liebevoll dann auch in die Hand nimmt, ein Stück weit.
Genau. Ja, das ist eine totale Negativspirale. Mhm. Ich schäme mich, dass ich das zugeben muss. Ich bin es gar nicht wert, weil ich krieg's nicht hin und ich habe nicht die Kraft. Mhm. Und da braucht es einen Partner, der mich stützt. Und mit mir das ganz aktiv angeht. Ja.
Was hat dir geholfen, Katharina, wenn du sagen möchtest?
Also ich hatte therapeutische Behandlungen und ich hatte vor allem Austausch mit anderen betroffenen Müttern. Das war für mich jetzt im Nachhinein vielleicht am wichtigsten. Also ich kann natürlich nicht sagen, was genau dann einen Ausschlag gegeben hat, aber so gefühlt war das für mich am wichtigsten zu wissen, ich bin nicht die Einzige und ich bin nicht allein. Ja. Und das hat dann auch den Ausschlag gegeben, darüber zu sprechen. Wenn man in der Runde zusammensitzt, in der Gruppentherapie und die anderen verstehen ganz genau, warum, wir hatten alle andere Baustellen, aber dieses Gefühl war für uns so nachvollziehbar. Und dieser Raum, wir konnten sagen, wie es uns geht und alle haben verstanden, dass es okay ist und dass man sich als Mama auch so fühlen kann. Wir haben heute auch viel noch Kontakt und da ist auch eine Verbindung entstanden. Wir wussten einfach, die anderen wissen genau, was Sache ist. Und das hat so entlastet. Das hat dieses Schuldgefühl nach und nach weggenommen, weil auch im Umfeld ja die Leute schwer nachvollziehen können, wie es dir da geht. Sprechen, auch mit den Therapeuten immer wieder, aber auch untereinander. Zu wissen, das betrifft ganz viele. Und auch zu sehen, bei anderen Frauen, die kommen da auch wieder raus. Ja? Also wenn man sieht, Frauen, die sind schon weiter in der Therapie, denen geht es schon deutlich besser, die haben einen Riesenschritt gemacht. Zum Beispiel Frauen erlebt, die konnten nicht spazieren gehen, die haben sich nicht mehr rausgetraut mit Babyen. Zu sehen, die gehen jetzt mit mir spazieren. Super, die haben diesen Schritt gemacht, da kann ich meine Bauchstellen halt auch hinkriegen. Das war sehr wohltuend in der Zeit.
Ja, und die Wochenbettdepression ist wirklich gut behandelbar. Also das sollte man vielleicht auch wissen, dass diese Hoffnungslosigkeit, die lässt sich vertreiben. Genau, die ist subjektiv. Es ist wirklich gut behandelbar. Also entweder mit Therapie, mit Selbsthilfegruppen, die in Deutschland sehr verbreitet sind, gibt es auch schon ganz viele. Es gibt sehr viele Hilfsangebote. Im schlimmeren Fall auch medikamentös unterstützt, aber auch da also wirklich richtig gute Heilungschancen. Und mit dem kleinen Sternchen dabei, dass man danach ein bisschen verletzlicher ist. Also man muss sehr gut auf sich achten, mental, psychisch stabil zu bleiben. Da ist einfach ein bisschen da ist man ein bisschen sensibler, ein bisschen empfindlicher, das ist aber okay, man ist auch achtsamer dann mit sich selber und seinen Bedürfnissen und auch der Familie, aber ansonsten ist das wirklich überstehbar.
Ja, ja. Also das will ich auch, es geht vorbei, das ist wichtig und also das, was wir jetzt im Buch auch an Ratschlägen geben, das hilft, das sind auch Dinge, die ich praktiziere, ausprobiert habe und immer noch mache, um stabil zu bleiben, um gesund zu bleiben. Und es ist auch präventiv möglich. Also das Buch richtet sich ja auch an Frauen und unsere Ratschläge, die noch nicht in der Depression oder in dem Burnout stecken, sondern sich eben erschöpft, überfordert, allein fühlen. Auch da kann das schon ansetzen. Ja, also es gibt ja auch den Weg in die Depression rein. Und wenn man da schon, hätte ich vieles gewusst, wie ich auf mich selbst achten kann, hätte ich gewusst, wie viel Ruhe ich für mich brauche, das habe ich gelernt, es war mir nicht bewusst, hätte ich das vielleicht auch abfedern können. Ja, man kann nicht alles verhindern, aber gerade wenn es eben noch eine, ich sag mal, normale Erschöpfung ist und noch keine, kein Krankheitswert hat, dann kann man da schon sehr auf sich achten. Also es ist ja auch immer was, was du, Christopher, immer wieder sagst, diese Achtsamkeit mit sich selber und auf sich blicken. Das habe ich gelernt in der Zeit, das behalte ich mir bei und das ist für alle, glaube ich, sehr wichtig, um auch vorzubeugen. Ja,
ja, bevor ihr mal noch zum vielleicht ein paar Tipps geben könnt, so praktische Übungen, da sind ja in eurem Buch auch sehr viele drin, wollte ich noch gerade sagen, ich glaube, das ist, du darfst mich sehr gerne berichtigen, wenn ich was Falsches sage, aber also der therapeutische Ansatz ist bei Depressionen Psychotherapie plus Medikation. Also die Psychotherapie ist eigentlich die Grundlage und die Medikation on top, außer es ist eine sehr schwere Depression. Aber ich wäre mal vorsichtig, wenn es nur eine Medikation gibt. Also deswegen, manche Hausärzte sind tatsächlich noch so drauf. Deswegen mein Appell, darf mich gerne verbessern.
Nein, unbedingt.
Immer zu einem psychiatrischen Facharzt gehen. Und der macht dann die, und dann sollte das sein, dass es eine Psychotherapie gibt, ob Einzelgruppen oder beides, und dazu unterstützend eine Medikation, aber nicht die Medikation alleine, so wäre meine.
Absolut, ja, da kann ich nur zustimmen. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und wenn ich das in der Familienbegleitung auch mitbekomme, dass es nur so verschrieben wurde, dann organisiere ich auch immer noch was. Also weil nur mit Medikamenten alleine, denke ich, kann es, dann wird es nur stabilisiert, aber es kann nicht aufgelöst werden.
Und gerade im hausärztlichen Bereich wird an manchen Stellen leider immer noch Dinge verschrieben, die eigentlich keine Antidepressiva sind, sondern Beruhigungsmittel. Das ist sehr ungünstig. Bitte da den psychiatrischen Facharzt oder Fachärztin des Vertrauens hinzuziehen. Sehr gut. Super. Ja, weißt du, was für Tipps? Du hast gesagt, Katharina, es gibt Dinge, die dir auch jetzt noch weiterhelfen und die auch prophylaktisch sein können. Das ist ja vielleicht hilfreich auch für Mütter und Väter, die Eltern werden oder die gerade Eltern geworden sind und die gerade in die Schöpfung reinsausen. Die ganz also normal ist auf eine Weise, zumindest in unserer Gesellschaft, in den mangelnden Unterstützungssystemen und mit dem ganzen Käse, den wir teilweise mit aus eigener Kindheit und Prägung mitschleppen. Aber was, also kann ganz konkret helfen?
Also was mir total gut hilft, ist, also das ist ein weiblicher, meinen Zyklus zu beobachten. Weil das ist ja was Hormonelles auch, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Energie, unsere Laune, ja, also das betrifft Frauen unterschiedlich stark, oftmals aber nach Geburten stärker als vorher. Ich weiß einfach, also PMS, also prämenstruelles Syndrom, vor der Periode, das gibt's vorwiegend auch stärker nach Geburten. Das kann sich da alles nochmal ändern. Genau. Ja, und da hilft mir zu wissen, dass in welchen Tagen ich mehr Ruhe brauche und das zu kommunizieren. Zu sagen, in den Tagen nehme ich mir nicht so viel vor. Ich weiß, da bin ich weniger leistungsfähig. Ich weiß, da brauche ich mehr Ruhe. Ich weiß, da bin ich ungeduldiger. Ich warne meinen Partner vor. Die Kinder, wenn sie alt genug sind, Entschuldigung, ich bin etwas ungeduldiger. Ihr wisst, das ist vorübergehend. Das kommt ein bisschen aufs Alter der Kinder an, wann die es verstehen können. Sonst je jünger, desto mehr Rückzug, ja, bevor man ungeduldig wird, explodiert. Man ist ja dann oft sehr gereizt. Das hat mir unglaublich geholfen und auch, glaube ich, meinem Umfeld, solche Dinge mit im Blick zu haben und generell Ruhezeiten für mich fest einzuplanen, auch im Kalender, auch in der Familie zu besprechen. Den Abend habe ich für mich. Oder hier, ich bräuchte am Wochenende, ich merke, mein Akku wird leerer, bevor er ganz leer ist. Ich bräuchte übermorgen heute, jetzt, bitte Ruhe. Jemand anrufen, wenn es ganz akut ist, da eben ein Netz zu haben. Ich merke, jetzt geht es mir schlecht, ich muss mich rausziehen. Das kommt jetzt nicht mehr so häufig vor, das war vor allem direkt im Nachgang der Depression. Ich brauche jetzt jemanden, oder einfach zu sagen, ich merke, mein Akku ist gerade leer, es war sehr viel los. Können wir es am Wochenende so einrichten, dass ich ein bisschen mehr Pausen kriege? Das ist das, was mir am meisten hilft.
Das finde ich total wichtig, dieses Thema Zyklus. Letztens hatte irgendjemand gesagt, Frauen sind zyklische Wesen. Also das war eine Frau, die hatte das sehr fein, die einzelnen Phasen so. Und die kommunizierte das auch immer so. Das fand ich sehr interessant, weil das in meiner Sozialisierung nicht so drin war, dass man darüber gesprochen hat. Und das finde ich einfach wichtig zu verstehen. Also das da...
Musste ich auch lernen. Ich musste da auch dazu lernen und das auch lernen zu kommunizieren, aber das ist wirklich was hilft. Und wenn man das mal auch im Freundinnenkreis oder so erzählt, dann wird oft genickt.
So. Ist ja auch sehr schambesetzt, irgendwie habe ich das Gefühl, ne, das Thema. So. Also auch von männlicher Seite her, ne? So,
Verrückt, gell? Ja, und die anderen, also den anderen Tipp, einen hatten wir schon angerissen, das mit dem Schlaf priorisieren ist ein ganz häufiger Tipp. Genau, den Mental Load teilen natürlich, wenn man merkt, dass es in die Richtung, also dass man sich mit dem Partner hinsetzt und sich genau anschaut, welche Aufgaben und gedanklichen Zusatzleistungen habe ich, hast du, wenn man gefühlt die To-Do-Liste im Kopf einfach ständig offen hat und sie wird eigentlich nur länger statt kürzer, dass man sich das anschaut, was man vielleicht auch eben sich besser aufteilen kann oder das hat jetzt wieder diesen Optimierungscharakter, aber es gibt auch ein paar Dinge, die man auch wirklich vielleicht ein bisschen besser organisieren kann, wo ich oftmals mit Familien mich dann auch hinsetze und schauen kann. Kann man vielleicht einen Wochenspeiseplan machen, damit man nicht jeden Tag überlegen muss, was koche ich heute? Das finden ja ganz viele sehr lästig. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber wenn man alle Kleinigkeiten, die einen so belasten, aufsummiert, dann hat man halt auch eine Erschöpfung. Und wenn man irgendwas ein bisschen runterschrauben kann an gedanklicher Arbeit, indem man sich am Sonntag mit der Familie zusammensetzt und einen Wochenspeiseplan schreibt, dann hat man schon 6 andere Tage, an denen man sich diesen Kopf nicht machen muss. Das ist so richtig handfest, praktisch. Setzt euch hin, macht das. Also, und teilt die Aufgaben für die Woche vielleicht auch partnerschaftlich ein bisschen auf und macht am Sonntag ein Familienabendessen, wo es Pizza gibt und ihr euch das durchsprecht. Macht was Schönes draus, damit die restliche Woche organisiert ist. Das ist auch so was die meisten auch dann echt gerne machen.
Vielen Dank also für die Tipps, aber auch und für das Gespräch, aber vor allem für eure Arbeit. Dass ihr euch auch zeigt, auch gerade mit der Depression, das ist immer noch ein großes Ding, glaube ich, hierzulande, dass man einfach auch sagt, hier, guck mal da, ich zeige mich auch mit den Dingen, die nicht so glänzend sind, die eher so mit Verletzlichkeit assoziiert sind. Mhm. Ich glaube, da liegt eigentlich die wahre Stärke drin, wenn man diese Dinge zeigen kann.
Danke.
Und es gibt halt einfach den Menschen unglaublich viel Halt, wie du es auch schon beschrieben hast. Also dafür ein großes Dankeschön.
Gerne. Ich will da auch noch sagen, ja, es kostet so ein bisschen Mut, damit rauszugehen. Mhm. Ich habe aber ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, es haben sich andere Menschen geöffnet. Es wurde mir Hilfe angeboten. Es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, wo jemand doof reagiert hat. Das kann sich ja auch vorkommen, das wird nicht immer. Aber im Gros und in Summe, was gut, darüber zu sprechen und hilft anderen Leuten. Also deswegen würde ich es immer wieder so machen, ja. Es hilft anderen Mamas, aber es geht ja nicht nur um Wochenbettdepression. Es hilft anderen, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen. Und das, ich kann dazu ermutigen, wenn die Kraft da ist, traut euch. Das gibt viel zurück.
Ja. Mhm. Noch mehr Geschichten, noch mehr Inhalte, Tipps und Hintergrundwissen in eurem Buch, das jetzt heute erschienen ist, Die Klügere gibt ab, dein Weg zu mehr Mama-Fürsorge, Verantwortung teilen, Erschöpfung vermeiden. Genau. Kauft euch das Buch, verschenkt es sehr gerne. Das ist auch ein tolles Geschenk für werdende Eltern. Wo kann man sich mit euch noch vernetzen, beziehungsweise wo seid ihr auf Social Media gerade am meisten unterwegs?
Ja, also wir haben einen Instagram-Kanal, Mama-Fürsorge. Mit UE und eine Website haben wir, die das Buch und auch alle weiteren Projekte begleiten wird, wo es Erfahrungsberichte, wer hilft wie Artikel, Interviews und so geben wird. Dort ist auch seit gestern unser eigener Podcast drinnen, wo es immer wieder auch so kurze Episoden rund ums Buch und die Themen geben wird. Und ansonsten, ja, das war es eigentlich, was unsere Social-Media-Kanäle angeht. Es gibt auch noch Facebook, ja.
www.mamafürsorge.com.
Soll ich mal dazu sagen. Die Links kommen alle in die Shownotes. Also dann.
Genau.
Perfekt.
Und ihr habt gesagt, ihr habt noch ein, zwei Projekte geplant, der mit euch arbeiten möchte. Also gerade Mütter, die von Erschöpfung, aber auch von Wochenbettdepression betroffen sind.
Ja, die Katharina und ich haben manchmal zu viele Ideen, muss man sagen. Aber was auf jeden Fall angepackt wird, ist und was auch bald kommt, ist eine Selbsthilfegruppe für den Mama-Austausch, für den Austausch unter belasteten Müttern, psychisch belasteten, erschöpften Müttern. Und Wer daran Interesse hat und da gerne Teil davon sein möchte, darf sich auch gerne jetzt schon melden, damit wir das dann auch auf dem Schirm haben, wenn sie online geht, die Selbsthilfegruppe. Genau, und was wir auch gerne noch erzählen wollen, ist, es wird natürlich im Rahmen der Buchpremiere und auch des Weiteren der Buchwerbung und immer wieder Lesungen geben. Wenn es da Veranstaltungen gibt, findet man die auch auf unserer Website. Und die allererste Lesung, die wir haben, ist die Premierenlesung am 30.03. Die findet in Nürnberg statt. Und die wird live auf YouTube dann übertragen und man wird auf unseren Kanälen dann auch vorher noch den Link dazu bekommen, damit man dann da live zuschauen kann.
Super. Danke. Dann habe ich jetzt noch die letzten Fragen für euch, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn möchten. Okay. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst beibringen durftet?
Michelle, willst du zuerst?
Ja, mir hat tatsächlich ein bisschen gefehlt, du bist gut so wie du bist. Weil ich habe sehr, sehr kritische Eltern und da war die 1- noch nicht, oder so habe ich es empfunden, die 1- war noch nicht gut genug. Und das habe ich dann auch wirklich später erst lernen müssen. Ich kann mich auch so zeigen, wie ich bin. Ich darf zum einen mein Wissen zeigen, ich darf aber auch zeigen, dass ich Schwächen habe. Und ich bin okay so. Das habe ich mir dann selber beibringen müssen und mit viel Hilfe natürlich auch von meinem Partner dann auch lernen müssen dürfen. Genau.
Bei mir, wenn das so ein Satz ist, würde ich sagen, deine Gefühle sind okay. Egal wie sie sind, du fühlst sie gerade. Das lag vielleicht auch einfach daran, dass man, das ist auch, was ich versuche, meinen Kindern rüberzubringen und was vielleicht auch bei meinen Eltern das einfach generationenbedingt manchmal gar noch nicht so da war. Also da mache ich niemandem einen Vorwurf, das war noch gar nicht so präsent. Auch negative Gefühle, auch Ängste sind okay. Und das macht dich nicht zum schlechteren Menschen, dass du sie fühlst, sondern das kann dir sogar vielleicht helfen, durch diese Ängste durchzugehen oder durch deine negativen Gefühle. Das ist was ich immer noch lerne, immer wieder lerne, an mir arbeite, viel besser kann als früher und hoffentlich auch meinen Kindern mitgeben kann.
Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
Ich empfinde meine Eltern als sicheres Netz. Mein Vater hat immer gesagt, das kriegen wir schon hin. Wenn irgendwas in der Familie passiert ist, wir sind eine große Familie auch, dann war es immer, wir halten zusammen und wir kriegen das hin. Wenn das klappt. Und wenn jetzt irgendwas in meinem Leben passiert außer der Reihe, also ich hatte vor kurzem einen Autounfall, dann rufe ich meinen Vater an. Das ist dann einfach so. So, der sagt dann, Michelle, das kriegen wir hin. Und dieses Grundgefühl in mir drin, das ist für mich auch Resilienz. Das habe ich von ihm und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Wow.
Ich bin sehr dankbar für den Support, für die Unterstützung. So, wenn du das möchtest, dann kriegen wir das hin. Dann machen wir das möglich, dann gucken wir, wenn du Germanistik studieren willst, dann studier du Germanistik, ja? Also cool, mach das. Oder wenn du ein Buch schreiben willst, da sind wir dabei, ja? Also super gut, mach das. Das ist immer, wenn ich sage, ich packe was Neues an, da ist immer Unterstützung. Und das war in der Kindheit auch schon so, ja? Einfach so meine Fans sind es auch. Und das hat sich gehalten und das ist was ich gern mitnehme. Und was wir auch in der Familie alle machen, glaube ich. Dass wir uns da so bei solchen Projekten, persönlichen oder beruflichen, einfach unterstützen.
Toll.
Toll. Dankeschön, ihr beiden.
Danke dir.
Dankeschön.
Die Glückere gibt ab von Michelle Jussi und Katharina Spangler. Das Buch ist seit heute draußen. Ich glaube, es ist ein ganz wertvolles Tool, wertvoller Begleiter für die Zeit nach der Geburt und vielleicht auch schon vorher, um sich einfach vorzubereiten. Wie gesagt, wie jede 10. Frau ist von einer nach der Geburt von einer Wochenbettdepression betroffen. Das ist wirklich, finde ich, ziemlich krass. Und wie Michelle aber sagt, das ist gut zu behandeln. Deswegen ist es Aufgabe, dass wir auch da auch vorsichtig sind, einfach aufmerksam, achtsam sind und schauen, was passiert bei uns oder bei unserer Partnerin. Wenn du das erste Mal hier eingeschaltet hast, dann nochmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Es gibt über 170 Folgen von Elterngedöns. Genau genommen ist das die 180. Folge. Also es gibt wirklich einen riesigen, bunten Strauß an Möglichkeiten und vor allem überwiegend Gespräche. Ganz tolle Interviewpartner. Viel zu entdecken. Wenn du in Zukunft keinen dieser Episoden mehr verpassen willst, dann abonniere sehr gerne den Podcast. Du kannst dich auch auf meiner Seite christopher-end.de in den Newsletter eintragen. Dann sage ich dir mal Bescheid, wenn eine neue Folge raus ist. Vielleicht sehe ich dich ja auch im Webinar am Donnerstag oder im Wutkurs. Das ist wirklich der Kurs, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist so quasi mein Baby und es ist immer eine sehr intensive Reise zusammen mit den Eltern, die sich auf diesem Weg machen. Jetzt möchte ich dir aber Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, wie wichtig dir die Verbindung mit deinem Kind ist. Danke dir, alles Liebe und bis bald.